BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Stellen wir uns mal eine Zeitreise vor. Wir sind Mitte der 1990er Jahre. Baupläne werden fleißig von Hand gefaltet, CAD-Zeichnungen auf CD gebrannt und wer eine E-Mail verschickt, hofft, dass der Anhang klein genug ist und dass ihr den Empfänger erreicht, idealerweise sogar noch am selben Tag. Vorausgesetzt natürlich, das Modem hat Verbindung. Digitale Zusammenarbeit, ein schöner Gedanke, aber in der Praxis noch weit entfernt. Und genau in dieser Zeit entsteht irgendwo zwischen Forschung, Softwareentwicklung und Baupraxis ein Gedanke, der seiner Zeit weit voraus ist. Offene, herstellerneutrale Datenmodelle für das Bauwesen. Damals fast eine Utopie. Und heute? Da arbeiten wir wie selbstverständlich mit IFC, IDS, BSDD und Co. zusammen und sprechen über digitale Zwillinge und natürlich über künstliche Intelligenz. Und mittendrin Building Smart oder wie es damals noch hieß, die International Alliance of Interoperability. Eine Organisation, die von Anfang an versucht hat, das Denken in Silos aufzubrechen und die digitale Zusammenarbeit im Bauwesen auf ein neues Fundament zu stellen. 30 Jahre später ist ein guter Moment, mal innezuhalten. Was ist aus dieser Idee geworden? Wo stehen wir heute? Technisch, organisatorisch und natürlich auch kulturell. Und vor allem, wo wollen oder wo müssen wir eigentlich noch hin? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der das alles nicht nur beobachtet, sondern aktiv mitgestaltet hat. Und das ist Rasso Steinmann. Er war viele Jahre Vorstandsvorsitzender von Building Smart Deutschland, hat international die Implementer Support Group geleitet und war Mitglied im Board of Directors von Building Smart International. Kurz gesagt, wenn jemand den Weg von der IAI zur heutigen Open BIM Community erzählen kann, dann wohl er. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Rasso. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo Cornelius. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch, der ich sehr gerne folge.
Rasso, du bist ja inzwischen im wohlverdienten Ruhestand. Aber mal ganz ehrlich, so richtig kann ich mir das bei dir gar nicht vorstellen. Deshalb mal ganz persönlich gefragt, wie geht's dir und was machst du vor allem so den ganzen Tag?
Also mir geht's sehr gut, vielen Dank. Und ich mache das, was ich schon gesagt habe. Einige Leute waren ja etwas erstaunt, dass ich dann doch mich einigermaßen planvoll aus verschiedenen Sachen zurückgezogen habe. Und ich sehe das tatsächlich so, dass man jetzt, solange die Gesundheit mitmacht, nochmal die Chance hat, auch mal nochmal ganz was anderes zu machen in seinem Leben. Ich habe alles bisherige mit Herzblut gemacht und sehr gerne gemacht. Aber ich mache eben jetzt auch viele andere Dinge. Ich mache sehr viel Musik. Ich habe den Traum, mir ein Boot zu bauen. Und außerdem habe ich auch noch Enkelkinder. Und von daher ist die Zeit gut gefüllt. Und mir war bisher kein einziger Moment in meinem Ruhestand langweilig.
Oh, das hört sich sehr gut an. Also ein gut gefüllter Kalender mit vielen wichtigen Dingen. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen zurück im Kalender. Und zwar vielleicht anstatt, dass wir jetzt einmal runterrattern und so weiter, wie das alles gewesen ist mit der Geschichte, vielleicht eine ganz spezifische Frage. Wenn du zurückdenkst an die Zeit, gerade rund um Building Smart oder wie es damals geheißen hat, die International Alliance of Interoperability, ist da so ein Kernmoment, ein Kerngedanke, der dir zentral in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch irgendwie so ein Moment, wo du sagst, so jetzt geht was, jetzt passiert hier was, hier ändert sich gerade was?
Ja, sage ich mal, eigentlich war das natürlich eine ständige Weiterentwicklung, aber es war tatsächlich das Jahr 2013, wo ich gefunden habe, dass sich zumindest in Deutschland sehr viel bewegt hat und dass da ein Ruck durch das Land gegangen ist, während man in anderen Ländern, gerade in den skandinavischen Ländern, das schon viel früher beobachten konnte und die viel früher mit viel mehr Ernst oder Vehemenz hinter der Geschichte gestanden sind. Aber wie gesagt, sonst denke ich, war das mehr eine kontinuierliche Reise.
Und wenn du jetzt nochmal auf die Entwicklung zurückschaust, also aus dem, was jetzt letztendlich aus der IAI geworden ist, Building Smart, ist das so das, was du auch damals schon erwartet hattest oder haben sich die Dinge dann doch nochmal ganz anders entwickelt, als du das damals vielleicht erwartet hättest?
Ja, also wie wir damals angefangen haben, waren wir sehr stark auf der technischen Spur unterwegs und wir hatten tatsächlich geglaubt, wenn man ein gutes Datenmodell hat, dass das doch ausreichen müsste, dass dann die Datenkommunikation funktioniert und alles gut ist. Was man sehr unterschätzt hat, ist den Effekt, dass man eben sehr viele Leute mitnehmen muss und insbesondere, dass Digitalisierung nur dann einen Sinn macht, wenn auch die Arbeitsprozesse entsprechend darauf angepasst sind. Und ich glaube, dieses Thema, das haben wir vollkommen unterschätzt gehabt. Es hat sich eben auch gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Den Raum, den dieses Thema auch momentan bei Building Smart einnimmt, der erforderlich ist, das hätte man sich, glaube ich, früher so nicht gedacht. Dass dem so ist, das ist uns dann irgendwann gedämmert. Es war ja auch so, dass es auch schon erste Angebote gab von Model-Servern aus der Industrie. Und auch diese Unternehmen haben dann eingesehen, dass sie eigentlich viel zu früh dran sind mit diesem Ansatz und haben insbesondere eben verstanden, dass sich das Bauwesen insgesamt ändern muss und haben verstanden, dass das für ein Softwarehaus alleine auch nicht das Thema sein kann. Und dass das richtig ist, das hat uns der ganze Weg jetzt über die letzten 30 Jahre gezeigt, dass diese Einschätzung dann, die wir dann irgendwann hatten oder die überall gereift ist, dass diese Einschätzung richtig ist.
Das ist ja auch mit einer der wesentlichen Kritikpunkte, die wir eigentlich jetzt schon in den letzten Jahren, vielleicht sogar auch Jahrzehnten, das kannst du vielleicht besser einschätzen, auch immer wieder hören. Und zwar, dass Building Smart ja sehr irgendwie technisch, sehr datengetrieben und vielleicht auch ein bisschen zu verkopft sei. Also manche sagen ja auch letztendlich immer wieder ganz gerne, vielleicht hängt man zu sehr an diesen Datenmodellen wie insbesondere IFC dran, anstatt auch mal neue Wege auszuprobieren. Dass diese Komponente Mensch, dass man die halt eben tatsächlich lange Zeit nicht wirklich im Blick gehabt hat. Glaubst du, dass wir da jetzt auf einem besseren Weg sind, dass wir da schon da sind, wo wir eigentlich hin müssen, oder müsste da eigentlich noch mehr passieren? Was ist deine persönliche Einschätzung dazu?
Ja, also ich glaube, das ist wie so ein Pendel, was immer so ein bisschen hin und her schwingt. Und das haben wir es auch bei Building Smart immer wieder gesehen. Das Pendel hing eben am Anfang ganz, ganz stark auf der technischen Seite, aus heutiger Sicht sicher zu sehr. Wir hatten dann durchaus Phasen, wo das Pendel sehr, sehr stark auf der Prozessseite hing, wo ich sage, wo die Technik eigentlich fast vernachlässigt wurde wieder. Und das muss sich irgendwo auf einem gesunden Weg einpendeln, die ganze Geschichte. Es macht keinen Sinn, über Digitalisierung zu sprechen, ohne auch über die Technik nachzudenken, die man dazu benötigt. Und natürlich die Technik alleine als irgendeine idealisierte Form hilft auch nichts, wenn die Praxis daraus keinen Mehrwert sieht.
Jetzt ist ja Building Smart eine relativ besondere Organisation, weil wir uns ja selber auch als Community verstehen. Wie war das damals tatsächlich als Community, dieser Gedanke drumherum, gerade auch wenn es um die Beteiligung, auch insbesondere aus dem Bereich des Ehrenamtes und der verschiedenen Organisationen, die halt eben diesen Gedanken geteilt haben und unterstützen wollten. Und dann gerade auch im Verlauf der Entwicklung zu dem, was jetzt eben aus Building Smart geworden ist. Würdest du sagen, wir haben noch immer diesen Community-Gedanken, ähnlich wie das doch auch von Anfang an gewesen ist? Oder ist daraus was Größeres geworden? Vielleicht auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft, was daraus werden könnte. Glaubst du, es sind immer noch die gleichen Werte, die gleiche Struktur dieses Verbandes?
Ja, also ich denke, die Struktur oder die Vision dahinter, die ist geblieben. Die halte ich auch für vollkommen richtig. Wenn man mal zurückschaut, es gab ja damals, wie wir angefangen haben, schon eine ganze Reihe von Initiativen, Datenstandards zu entwickeln. Es gab damals etwas, das hieß STEP-CDS, Construction Drawing Subset, als eine Alternative zu dem Industrieformat DXF und DWG, wo man eben gesehen hat, dass man da eben auch nicht weiterkommt in der Datenintegration. Es gab etwas im 3D-Bereich, das hieß API-225, auch aus dem STEP-Bereich. Was man aber gesehen hat, dass eben in diesen Standard- oder Regelsetzungsgremien der Prozess sehr, sehr mühsam ist und auch sehr viel Zeit benötigt, bis man dort auf den grünen Zweig gekommen ist. Und das war ein bisschen so der Drive, der mal zu IAI geführt hat, dass man gesagt hat, wir machen das schneller und wir raufen das jetzt zusammen und dann funktioniert das. Ja, die Zeit hat gezeigt, dass wir auch gehörig Zeit dazu gebraucht haben. Wir haben ja auch eigentlich 10 Jahre gebraucht, bis man sagen konnte, dass wir ein IFC-Modell haben, das dann wirklich auch angefangen hat, in der Praxis zu greifen. Also ganz so sportlich ging es dann auch da nicht. Aber es war dann doch, sag ich mal, mehr praxisgetriebener Drive dahinter. Und ich sehe das aus heutiger Sicht so, dass es eigentlich eine sehr gute, dass sowohl die Regelsetzer als auch, sag ich mal, die Standardisierung, wo ich Building Smart dazu sehe, als Weg hin zum Standard, dass es eigentlich eine gute Kooperation ist, dass man industriell erstmal ausprobiert, was braucht man überhaupt, was funktioniert. Und wenn man das verstanden hat, dass man dann eben zum Regelsetzer geht, der dann, sage ich mal, auch in gewisser Weise eine Art Demokratie sicherstellt, dass nicht irgendein paar Unternehmen unter sich ausklüngeln, was künftig Standard sein soll, sondern über den Regelsetzer wird ja eigentlich die Öffentlichkeit mit eingebunden, sodass grundsätzlich jeder dem widersprechen kann oder dem zustimmen kann. Und sage ich mal, aus dieser Denke raus hat sich das ja entwickelt. Und als dann Buildings, also IAI damals in London, im ersten internationalen Meeting gegründet wurde, was ein großer Unterschied war zu den ISO-Gruppen, dass von vornherein alle möglichen Beteiligten mit am Tisch saßen. Also wenig, nicht nur irgendwelche technisch orientierten Leute, die wissen, wie man Datenmodelle baut, am Tisch das vorangetrieben haben, Es saßen gleich die Softwarehäuser mit dran. Es saßen gleich Leute aus der Industrie mit dran. Mit ganz stark getrieben haben das eben Leute wie Patrick McLeamy, den ja vermutlich alle kennen, der von der technischen Seite sehr, sehr wenig verstanden hat und das auch bis heute nicht tut und das auch sagt, das braucht er auch nicht verstehen, der aber aus unternehmerischer Sicht verstanden hat, was man tun muss und dass es auch nichts bringt, nur im eigenen Unternehmen zu standardisieren, wenn die bauende Umgebung nicht mitmacht und dass der eigentliche Nutzen nur entstehen kann, wenn wir alle mitmachen. Und dieses Konglomerat, also aus diesen verschiedenen Richtungen, dass man das technische Verständnis schon hatte, getrieben eben auch durch die Einsicht aus der Industrie, was notwendig ist, das war eben ein ganz neuer Drive, den wir da hatten. Und ja, dann, wie gesagt, kam es eben zu diesen unterschiedlichen Pendelausschlägen. Heute würde ich sagen, glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich würde mal sagen, dieser Community-Gedanke ist heute, ich würde sagen, fast stärker denn je. Ich nehme das immer wieder wahr, dass Leute sagen, ich finde das toll, dass ich hier bin, ich kann mich hier austauschen, ich kann lernen. Das ist ja auch, wenn ich, sage ich mal, irgendwo im Unternehmen unterwegs bin, braucht man ja immer irgendwo eine Rückversicherung, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und da sehe ich Building Smart als wirklich eine große Chance, dass man eben diese gegenseitige Rückversicherung auch bekommt, um zu wissen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist oder auch zu erkennen, worüber reden die Leute, worüber denken Leute nach. Also dass sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Das City Model Support Group war lange Zeit zuständig dafür, dieses IFC-Modell weiterzutreiben. Und ich habe eben über viele Jahrzehnte, kann man sogar sagen, die Softwareindustrie an die Hand genommen und mit denen zusammen dann das Ganze in die Praxis umgesetzt.
Jetzt ist da ja eine ganze Menge drin in diesem Community-Gedanken und das funktioniert auch heute noch. Jetzt ist es aber so, dass sich natürlich auch bestimmte Randbedingungen ja ein bisschen geändert haben. Ne? Weil, Technik ist schnelllebig, ja? Es passiert immer mehr und es passieren ja auch ziemlich viele, wenn man sagen, neue Gedanken, neue Technologien und alles Mögliche, was rund um Building Smart passiert und dementsprechend mehren sich auch die kritischen Stimmen, dass ja genau diese Konsensbildung, die halt eben nun mal, wenn man viele, ja, um nicht zu sagen alle mitnimmt, natürlich auch ein bisschen träge ist. Du hattest ja gesagt gehabt, das ist jetzt nicht der schnellste Weg. Deswegen gibt es natürlich auch alternative Gedanken, wie zum Beispiel, anstatt es bottom-top zu machen, könnte man natürlich auch sagen, man macht das jetzt genau mal umgekehrt und sagt, wir versuchen jetzt mal schnell was zu entwickeln und dann versuchen halt vielleicht im Nachhinein alle von dieser Technologie zu überzeugen. Was hältst du von dieser Idee? Ist das tragfähig? Wurde das vielleicht auch schon mal probiert mit Building Smart und war vielleicht erfolgreich oder nicht erfolgreich? Was sagst du dazu?
Naja, sagen wir mal so, wenn man mal schaut, wie wenig Leute das IFC-Modell entwickelt haben, war es ja tatsächlich eher sowas, was du gerade beschrieben hast, ja, dass also eine Handvoll Leute gesagt haben, wir halten es für richtig und das halt dann mal mit genügend Ehrgeiz und Vehemenz durchgefochten haben. Und dann haben immer mehr Leute das verstanden, was die da tun und haben das dann auch für richtig gehalten. Also eigentlich kann man sagen, sind wir ja diesen Weg gegangen. Ich meine, sonst, das ist ja letzten Endes, dass man mal schnell irgendwo in der Ecke was versucht und dann schaut, wie weit es geht, ist ja letzten Endes der Weg des Startups. Man sieht, wie mühevoll das auch wiederum ist, wie viel dann da wieder auf der Straße bleibt. Und auch das ist wieder ja sehr stark dann davon getragen, von der Idee, dass es da irgendwo eine tolle technische Erfindung gibt, die dann plötzlich alles umwälzt. Und das hat sich eben, die Lehre müssen wir aus der Geschichte schon ziehen, dass es eben gerade, wenn es darum geht, so viele unterschiedliche Unternehmen und nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden und Bauherren mit an Bord zu bekommen, dass es eben nicht ausreicht, nur irgendwo mal schnell was technisch zu entwickeln, sondern dass man insgesamt als ganze Branche darüber nachdenkt, wie man Digitalisierung gestaltet und wie man zu einer Durchgängigkeit von Daten kommt.
Und da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen zu Building Smart, die sich als Organisation in der Breite genau dazu Gedanken machen. Nichtsdestotrotz, jetzt wenn man mal ungefähr versucht, das irgendwie so parallel hinzulegen, also 30 Jahre Building Smart bedeutet eigentlich auch 30 Jahre, dass man sich Gedanken macht zu dem Thema Building Information Modeling und wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Und man sieht ja schon auch, dass gerade in den letzten Monaten, Jahren vielleicht sogar schon, sich kritische Posts auf LinkedIn und Co. Mehren, die nicht nur jetzt sagen, OpenBIM sei tot, sondern BIM sei tot quasi als Gedanke, weil wir reden ja schon lange über digitale Zwillinge und jetzt kommt auch noch KI und alles, was dann halt eben noch so gegebenenfalls dann tatsächlich das Ganze ersetzen und einfach mal schnell umsetzen sollte. Sei es Frust, sei es Häme, wir haben diese Posts und damit gilt es umzugehen. Diese Aussagen halten sich ziemlich hartnäckig, zumindest sieht man sie immer wieder. Was würdest du da drauf entgegnen?
Ja, ich meine, auch das hat man jetzt, sag ich, habe ich über die 30 Jahre immer wieder erlebt. Ich erinnere zum Beispiel an ACXML. Also solche Sachen gab es immer wieder. Ja, es gibt halt immer wieder, es gibt, ich denke, viele Leute, die sich über solche Sachen Gedanken machen. die dann für sich auch eine Strategie versuchen, das, was sie eben für richtig halten, an die Öffentlichkeit zu tragen, was natürlich heutzutage über die sozialen Medien wesentlich einfacher ist, als das früher der Fall war, wo es eben diese Plattform überhaupt nicht gab. Also sich früher Gehör zu verschaffen, das war wesentlich aufwendiger, als es heute ist. Dass die Argumente, mit denen heutzutage solche Änderungsvorschläge vorgetragen werden, leider ein bisschen oft in die polemische Richtung driften. Das ist leider auch ein Zeichen der Zeit. Also, sage ich mal, als kritischer Zuhörer muss man halt immer ein bisschen dahinter schauen, was da eigentlich gesagt wird und was vielleicht auch persönliche Beweggründe sind, warum bestimmte Dinge so oder so gesagt werden. Für mich selber ist es vollkommen klar, also ich glaube auch, dass es sehr unterschiedliche vielleicht Auffassungen gibt, was BIM ist. Ich glaube, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die BIM sehr stark mit 3D in Verbindung bringen. Und es ist natürlich auch so, wenn ich BIM möglichst einfach erklären möchte, dass so ein 3D-Bildchen sehr anschaulich ist und dann sich auch wenig Leute, die sich wenig mit der Technik beschäftigen, sehr schnell zu irgendeinem Verständnis kommen und sagen, aha, das ist das, dass man also das, was ich in 3D sehe, jetzt digital übertragen kann. Was wir aber auch gesehen haben bei Building Smart, dass ja eben es nicht nur die 3D-Geometrie ist, die man untereinander austauschen möchte, sondern eben auch die Information dahinter, also Stichwort IDS, wo es im Wesentlichen darum geht, die Eigenschaften der Bauteile zu beschreiben und untereinander auszutauschen und damit eben Anforderungen und das, was geliefert wird, entsprechend besser abgleichen zu können. Wenn wir sehen, dass wir das Ganze irgendwann bestellen wollen und das Ganze mit dem Bestellprozess in den ganzen Katalogen und Herstellerkatalogen abgleichen müssen, sind wir überall weit entfernt eigentlich von der 3D-Geometrie und eben bei den Sachdaten. Und dann gibt es also viele Leute, die sagen, ach, ist das auch BIM? Ja. Ich glaube, dass dieses Verständnis ist vielleicht noch nicht so ganz durchgedrungen. Und wenn ich früher immer wieder mal gesagt habe, man kann auch IFC verwenden ohne Geometrie, da haben mich die Leute auch ganz überrascht angeschaut, weil sie eben immer nur diese Geometrie von IFC sehen und weil es natürlich auch bedeutet, dass man sich relativ eng oder tief mit diesem Modell beschäftigen muss, um verstehen zu können, was da alles an Strukturen beschrieben wird in diesem Modell. Insofern ist auch das Thema digitaler Zwilling ist für mich persönlich einfach BIM. Ja. Es ist eine weitere Ausprägung der ganzen Geschichte. Ein digitaler Zwilling braucht letztens ein Datenmodell und dann sind wir wieder beim BIM-Modell. Also ist insofern, aber es war halt offensichtlich auch, ich glaube, da sind wir halt auch im Bereich des Marketings, dass irgendwie Leute fanden, dass dieser BIM-Begriff jetzt schon genügend geritten wurde und dass man jetzt endlich mal wieder ein neues Schlagwort braucht. Und dann kam Digital Twin plötzlich als das auf. Und natürlich wollen auch Leute jetzt, sage ich mal, eine Technologie anbieten, die sehr eng an dem eigentlich ist, was wir bisher gemacht haben. Aber sie wollen sich natürlich differenzieren. Sie wollen sie als etwas Neues anbieten und dann werden halt neue Begriffe gefunden. Und also für die Insider wäre es ein Fehler, wenn man sagt, wir sind jetzt sozusagen mit BIM in Anführungszeichen fertig und mit IFC haben wir alles erreicht. Natürlich entwickelt sich das ständig alles weiter. Und natürlich müssen wir intensiv darüber nachdenken, was die ganze Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz, was das für uns bedeutet. Wobei ja auch die künstliche Intelligenz ganz unterschiedliche Ausprägungen hat von, sage ich mal, den Recherchemöglichkeiten, von den Möglichkeiten, dass Dinge erzeugt werden oder von den Möglichkeiten, dass ich Informationen einander zuordnen kann. Das sind ja wieder ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und das wiederum können wir in diesem BIM-Gedanken, den wir jetzt 30 Jahre verfolgt haben, ganz wunderbar nutzen und mit integrieren und weiterentwickeln.
Jetzt sind wir wieder bei der großartigen Frage, was können wir mit KI tun, aber was kann vielleicht halt eben auch tatsächlich für das, was wir tun wollen, KI für uns auch wirklich tun. Da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. Ja, und ich stimme dir zu, gerade bei dem Thema jetzt, man kann es nennen, wie man möchte, ob jetzt BIM oder sonst irgendwie, aber ein guter Aspekt tatsächlich ist ja, dass durch den digitalen Zwilling jetzt der uralte Gedanke auch wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist, dass am Ende dann im Betrieb die Musik spielt und dass wir dahin natürlich auch die strukturierten Informationen bekommen müssen, egal wie wir es nennen, das Kind, aber am Ende müssen sie irgendwie dort landen. Und dementsprechend ist das ein top aktuelles Thema auch noch. Wenn wir jetzt nochmal auf Building Smart gucken als internationalen Verband oder Verein oder Organisation, egal wie wir es jetzt nennen wollen. Jetzt hat natürlich Deutschland sehr stark profitiert, möchte ich fast sagen. Es ist ein ziemlich stark breit aufgestelltes Chapter. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge an anderen Chaptern. War das schon immer so, dass es tatsächlich eine breite Struktur gehabt hat mit unterschiedlichen nationalen Chapters verteilt über den Erdball? Wir sehen ja auch, dass es tatsächlich jetzt immer mehr neue Chapter gibt. Aber wie hat sich das so entwickelt, tatsächlich dieses Verständnis, dass wir eine internationale Organisation Organisation brauchen mit einzelnen starken Chaptern? Und wie funktioniert dann vor allem eigentlich dieses Zusammenspiel auf internationaler Ebene zwischen diesen nationalen Chaptern? Also kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen und mal erklären, wie das eigentlich alles so zusammengekommen ist unter dem, was sich jetzt heutzutage Building Smart International nennt?
Ja, also das ist ganz interessant. Das erste Meeting, was wir hatten in London, im dortigen White House Hotel, da hat man sich angefangen zusammenzuraufen und eine erste Satzung zu schreiben, die natürlich vorher schon irgendwo an verschiedenen Stellen irgendwie ausgehandelt wurde. Und dort gab es eben dann die ersten, ja, Chapter kann man das heutiger Sicht gar nicht sagen, sondern es waren eben Leute aus verschiedenen Ländern, die mehr oder weniger organisiert sich zusammengerauft haben und dann dahin gefahren sind. Ich versuche gerade zurückzuüberlegen. Ich glaube, wir waren in Deutschland zu dem Zeitpunkt, wir waren schon ein e.V. damals. Mhm. Und also insofern waren es dann immerhin schon gewisse Abgesandte, die dann dahin geschickt worden sind. Mhm. Aber die, sag ich mal, die Leute, die sich in den einzelnen Ländern angesprochen gefühlt haben und das entwickelt haben, waren ja auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Leute, die kamen mehr aus, man kann sagen, durchaus auch von der Regierungsseite getrieben. Das konnte man insbesondere auch in den skandinavischen Ländern sehen, wo die öffentliche Hand sehr früh mit eingestiegen ist. Oder es waren Gruppen, die sehr industriell geprägt waren. Das war zum Beispiel in Deutschland der Fall, auch in Amerika. Es waren vielleicht auch Länder, die mehr so akademisch getrieben waren, wo es eben Hochschulen waren oder Universitäten waren, die da sich engagiert haben. Und naja, jedenfalls hat man sich da getroffen. Mhm. Und dann gab es den ersten Business Manager, den Menschen, der dann der erste Business Manager von Building Smart geworden ist. Das war der Christopher Groom. Und der ist dann zu den ganzen Ländervertretern hin und hat gesagt, habt ihr das eigentlich verstanden, wohin das gehen soll, die Reise? Dass nämlich die Amerikaner gedacht haben, Building Smart ist Amerika und die restlichen Welt sind Chapter. Der Christopher Bloom als Commonwealth geschulter Mensch hat ja mal darauf hingewiesen. Mhm. Und natürlich auch hat er es dadurch verstanden, dass man gesagt hat, also gut, das, so kann es auch nicht gehen. Es sind alle Chapter, auch die Amerikaner. Und dann brauchen wir irgendetwas, eine Art Geschäftsstelle. Und das war natürlich das Ziel von Christopher Groom, dass er die bekommt. Der hatte damals schon etwas, das nannte sich Business Roundtable und hat damals eben schon im Prinzip Verbandsorganisation gemacht. Das war sein Geschäft. Und ja, dann hat man sich eben darauf geeinigt, dass es eben eine internationale Organisation braucht, die dann in London beheimatet ist. Das war für alle Beteiligten so irgendwo dann Common Sense. Es war klar, dass Amerika eine bittere Pille wäre für alle zu schlucken, aber für London war für alle dann gut, wo das ja dann auch im Prinzip bis heute geblieben ist. Und dann haben sich eben diese Chapter alles sehr unterschiedlich entwickelt. Je nachdem natürlich auch, wie es ihnen gelungen ist, an Gelder ranzukommen. Das Ganze macht für mich es auch heute noch, auch wo wir selbst zu Zeiten, wo wir ein starkes Chapter haben in Deutschland, macht es für mich überhaupt keinen Sinn, das nur aus nationaler Sicht zu denken. Wobei wir natürlich auch in Deutschland, und ich sehe das auch, habe das auch immer wieder gesehen in verschiedenen Ländern, dass natürlich überall das Hemd näher sitzt als der Kittel, insbesondere wenn es darum geht, dass man eine internationale Organisation dann auch finanziell irgendwie unterstützen muss. Was natürlich bedeutet, dass man Mittel, die man in Deutschland oder in seinem eigenen Land mühevoll eingesammelt hat, dass man davon möglichst freiwillig einen gehörigen Anteil irgendwo Richtung International schickt. Diese Bereitschaft, das zu tun, die, sage ich mal, war und ich glaube, ist auch noch nicht besonders ausgeprägt, was natürlich dann Building Smart International in die Notwendigkeit gebracht hat, selber irgendwie für Geld zu sorgen, was dann eben dazu geführt hat, dass es inzwischen internationale Mitglieder gibt, die direkt bei Building Smart International Mitglied sind. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie eben weiterentwickelt. In Deutschland habe ich immer gesagt, also wir haben da so lange Zeit, das ist sehr zurückhaltend gefahren und haben also da mit großer Skepsis zu kämpfen gehabt hier im Land. Und bis dann eigentlich 2013 irgendwo dieser Wechsel kam, den ich, glaube ich, nicht nur ich damals wahrgenommen haben. Und dann haben wir plötzlich dann irgendwie ausreichend Mittel gehabt. Es kamen dann mehr Mitglieder. Wir hatten dann plötzlich ausreichend Mittel, dass wir uns einen Geschäftsführer, damals noch nicht Vollzeit, leisten konnten. Und wir haben uns dann eben darüber Gedanken gemacht, wen brauchen wir da als Geschäftsführer? Und uns war klar, dass die Schwachstelle, die wir hatten, die Kommunikation ist, weil das einfach ehrenamtlich irgendwann nicht mehr zu leisten ist. Und haben uns deswegen jemanden gesucht, der eben kommunikativ stark ist. Das war damals der Gunter Wölfle und ich glaube, der hat das bis heute sehr, sehr gut gemacht und hat uns geholfen, eben auf der kommunikativen Seite das weiterzuführen. Und das ist natürlich für einen Verband absolut wichtig. Die inhaltliche Arbeit ist wahnsinnig wichtig. Ohne inhaltliche Arbeit brauche ich nicht anfangen. Aber wenn ich nicht darüber rede oder nicht darüber reden kann in adäquater Form, was man tut. Und da gehört eben nicht nur dazu, dass man irgendwo in Social Media Posts macht, sondern man muss eben eine Community bilden, man muss Events machen, dass die Leute dazukommen. Die BIM Championship, all das gehört natürlich mit dazu, dass so ein Community-Gedanken entsteht und natürlich auch wieder Kommunikation entsteht. Denn durch die Wettbewerbe können natürlich wieder Projekte gezeigt werden und es können wieder mehr Leute sehen, was wird überhaupt gemacht und welche Dinge werden da verfolgt. Insofern bewirkt sich das gegenseitig. Was man natürlich auch, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Eigenheit in unserem Land, dass wir immer mit einem gesunden oder ungesunden Maß an Skepsis an Neuerungen rangehen. Aber wenn wir mal davon überzeugt sind, dann machen wir es hundertprozentig. Und das habe ich also auch immer, wie ich so sage, mal international war, musste ich mich natürlich als Vertreter aus Deutschland, auch immer ein bisschen durchboxen, weil andere Länder wesentlich aktiver waren und natürlich größere Chapter hatten und so weiter. Und ich habe es immer gesagt, lasst euch noch ein bisschen Zeit, dafür kommen schon. Ja. Was sich dann auch bewahrheitet hat. Und jetzt sehe ich das eben heute so, dass wir Bildungswand International haben. Auf der einen Seite getrieben aus der Notwendigkeit, dass sie selber irgendwie Geld generieren müssen, um eben ihr Staff bezahlen zu können. Auf der anderen Seite hat Bildungswand International eine sehr heterogene Struktur an Chaptern. Mit sehr starken Chaptern wie Deutschland, aber auch mit Chaptern, die eben ganz in den Anfängen sind, die rein nur ehrenamtlich arbeiten. Ich glaube, das ist sicher, sollte eine große Aufgabe von Building Smart International sein, den jungen Chaptern zu helfen, möglichst schnell in eine professionelle Struktur zu kommen. Und da glaube ich, kann man natürlich dank der Geschichte jetzt sehr viel lernen von den bestehenden Chaptern, die es geschafft haben, in so eine professionelle Struktur zu kommen. Und das, glaube ich, wäre sicher eine Aufgabe von Building Smart International, um das zu verbreitern, dass man eben den jungen Chaptern aufzeigt, wie man da möglichst schnell hinkommt. Wobei es natürlich dann in den verschiedenen Ländern wieder sehr unterschiedlich ist, weil halt nicht jedes Land gleich ist. Deutschland, Österreich, das sind die Dachregionen, die tickt ziemlich ähnlich, ja. Aber wenn ich halt in Ländern wie Marokko, in China oder weiß ich irgendwo hinschaue, das sind einfach die Zustände anders, die Kulturen sind anders. Die Art und Weise, wie Geld generiert wird, ist anders und so weiter. Deswegen kann man sicher nicht immer ein Kochrezept auf alles anwenden.
Unterschiedliche Politik, unterschiedliche Kultur. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, gerade der Durchbruch ja jetzt dann für das deutsche Chapter ist ja eigentlich dann nicht nur dieses technische Thema, sicherlich auch das mit einem wesentlichen Grundkomponente, aber vor allem dieser Netzwerkgedanke, also dieses tatsächlich, dass wir eine ziemlich breite Basis an Mitgliedern geschafft haben mit dieser Initialzündung 2013, sage ich jetzt mal, und darüber letztendlich ein sehr gesundes Fundament gebaut haben, auf dem sich es jetzt dann sehr schön leben und weiterarbeiten lässt. Und dahin gilt es dann auch, die anderen zu bekommen, um jetzt erstmal diesen Netzwerkgedanken dann überhaupt hinzubekommen. Was waren denn da so die wesentlichen Dinge? Du hast jetzt schon gesagt, Kommunikation. Wie sieht es denn aus mit auch Politik? Weil es gab ja vielleicht auch zu dem Zeitpunkt schon ein paar politische Stimmen, die vielleicht auch den ich sage jetzt nicht Ernst der Lage, aber zumindest mal die Notwendigkeit vielleicht auch erkannt haben und vielleicht auch da von politischer Seite ein bisschen mitgeholfen haben? Oder war das eher was, wo keine Impulse zu erwarten waren?
Ja, das war natürlich auch, auf der politischen Ebene, muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen Politik und öffentliche Hand. Denn öffentliche Hand ist ja nicht unbedingt gleich Politik, sie wird zwar von der Politik gestaltet, aber die Leute, die dort arbeiten, sind ja da oft dann eben auch Beamte und so weiter. Aber natürlich sind dann eben die Leitung der öffentlichen Hand, gerade in die Richtung Bauministerium, Infrastrukturministerium schaue, die Leitung ist natürlich dann wieder politisch. Insofern ist das natürlich dann oft sehr stark verwoben, denn die Politik setzt ja dann in den eigenen Häusern die Schwerpunkte. Und wir hatten in Deutschland als Building Smart e.V. Irgendwann gemerkt, wo wir eben insbesondere nur rein ehrenamtlich unterwegs waren, dass wir wirklich Schwierigkeiten hatten, die Message sozusagen in die Runde zu kriegen. Und haben uns überlegt, wie wir mehr Leute einbinden können. Und haben dann natürlich erkannt, dass wir die Bauherren mit einbinden müssen und insbesondere den öffentlichen Bauherren. Und haben also uns überlegt, wie wir da rankommen. Jetzt muss man sich eben vorstellen, da gibt es eben einen e.V., der dann irgendwo stolz ist, wenn er mal in einer Versammlung 60 Leute zusammenkriegt. Und da soll dann plötzlich ein Bundesbauministerium drauf hören. Ja. Das ist nicht so einfach. Und kam dann auf die Idee, dass wir mit dem DIN sprechen, weil wir gesagt haben, die kennen ja alle. Und sind da auf offene Ohren gestoßen und haben dann einen beim Bundesbauministerium, und da hat natürlich DIN für uns die Türen mit geöffnet, haben dann beim Bundesbauministerium einen BIM-Beirat gegründet. Und Hintergedanke war erstens, dass wir möglichst viele Verbände mit an den Tisch bekommen wollten, um mit denen über das Thema zu sprechen, um denen insbesondere auch aufzeigen zu können, was international passiert. Gleichzeitig wir aber auch gesehen haben, dass im damaligen Bauministerium es Leute gab, die diesen Gedanken aufgegriffen haben, und andere, die eben wie viele andere Leute auch in Deutschland sehr, sehr skeptisch dieser ganzen Geschichte gegenüber waren. Und wir wollten den Leuten helfen, die diesen Gedanken aufgegriffen haben, und haben dann eben diesen BIM-Beirat beim Bundesbauministerium gegründet. Und das, glaube ich, war ein ganz wichtiges Momentum. Denn erstens haben wir damit eben sehr, sehr viele Verbände erreicht, die dann angefangen haben, in ihren Arbeitsgruppen das Thema zu bearbeiten, die dann mal Dinge ausprobiert haben, dann Mitglieder mal Dinge ausprobiert. Und während wir in den ersten Treffen immer von uns aus erzählt hatten, hat sich das dann plötzlich umgeschlagen. Und die Unternehmen der Verbände kamen und haben erzählt, was sie gemacht haben. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe natürlich dann auch versucht, den Leuten im Bauministerium immer wieder zu helfen. Wir hatten dann zum Beispiel ein Board-Meeting von Building Smart International. Und da hatte ich dann nach Berlin eingeladen. Und dann bin ich eben mit dem Board von Building Smart International auch zum Bundesbauministerium gegangen. Das, glaube ich, hat auch doch geholfen, dort den Skeptikern, zumindest mal die Skeptiker zum Nachdenken zu bringen, ob das nicht doch eine Geschichte ist, über die man intensiver verfolgen sollte. Das waren also viele, sag ich mal, Rädchen, die das irgendwie zusammengeführt haben. Ein wichtiger Impuls kam sicher auch aus England, denn in England, die englische Regierung, die haben dann plötzlich gesagt, wir folgen das zielstrebig, und haben dann eine sogenannte BIM Task Group gegründet. Und das hat in Berlin durchaus Aufmerksamkeit erregt. Die haben sich dann öfters dann auch mit den Engländern getroffen. Es kamen dann auch Leute, die in der UK BIM Task Group in Industrieunternehmen gearbeitet haben. Die kamen dann irgendwann zurück, weil das waren Deutsche, die halt in England gearbeitet haben. Die kamen dann irgendwann zurück. Die hatten die Festplatten voll mit den Dokumenten aus England und gute Präsentationen und so weiter. Und das hat dann natürlich dann wieder auch, sag ich mal, für Verbreitung oder für Einsichten hier in Deutschland gesorgt.
Aber das sind ja genau diese Impulse, die man ja wirklich auch nur als internationale Community eigentlich mitbekommt. Also dieses von wegen, dass auch wenn man vielleicht nicht direkt mit der gleichen politischen Landschaft arbeiten kann und darf, aber nichtsdestotrotz schaut man ja dann doch sehr intensiv darauf, was in anderen Ländern passiert. Und genau dafür ist ja eigentlich BSI perfekt, weil da kriegt man es einfach mit als Netzwerk und kann das natürlich als Wissen, hey, passt mal auf, was hier gerade in England passiert, kann man einfach dann als Impuls setzen. Und vielleicht zieht ja dann auch tatsächlich die deutsche politische Ebene dann auch mit. Meine, heutzutage sind wir ja eigentlich in der luxuriösen Situation, dass wir diese Impulse gar nicht mehr, also natürlich, es hilft natürlich weiterhin Impulse zu setzen und wir tun das auch, aber wir sind in der luxuriösen Situation, dass man tatsächlich uns auch wahrnimmt, weil mittlerweile haben wir eine Verbandsgröße und unsere Mitgliederstruktur ist so groß geworden tatsächlich, dass wir da auch wahrgenommen werden als Stimme im Bereich digitale Transformation in der Bauwirtschaft. Das wäre aber ohne quasi diese Entwicklungskurve auch gar nicht möglich gewesen. Aber um da auch mal in die Zukunft zu gehen, weil du, ja bitte.
Wobei ich vielleicht schon anmerken möchte, dass doch sehr entscheidende Impulse, auch technische Impulse aus Deutschland kamen zur Building Smart. Also IFC, wie wir das heute kennen, dieses Modell kommt ursprünglich mal aus Deutschland und ist natürlich nicht rein nur aus Deutschland, ist natürlich in der Zwischenzeit international ganz stark beeinflusst und so weiter, aber die Grundstruktur, wie wir es heute kennen, die stammt ursprünglich mal aus Deutschland. Ja, und es war halt der Thomas Liebig, ein Deutscher, der die Model Support Group geleitet hat. Es war halt ein Rasse Steinmann, auch ein Deutscher, der die Implementer Support Group für viele Jahre geleitet hat. Und ich meine, auch aus der Sicht muss ich sagen, die Implementer Support Group zu leiten, ohne dass das Ganze international ist, wäre vollkommen unsinnig gewesen. Das ist nur durch Building Smart International möglich gewesen, dass wir international dass überhaupt die Softwarehäuser das Internet sich international irgendwo getroffen haben und dann bereit waren, das gemeinsam zu entwickeln oder zu implementieren, die ganze Geschichte. Deswegen glaube ich, muss man allen Leuten, die das zu stark aus Chapter-Sicht sehen, immer wieder klar machen, dass das Ganze ohne diesen internationalen Rahmen wirklich keinen Sinn macht.
Das leitet sehr schön über in Richtung Zukunft, weil die Frage ist natürlich, jetzt haben wir all diese Dinge und wir haben zum Beispiel in Deutschland eine ziemlich breite Struktur. Wir haben den Luxus, dass wir aber auch dieses internationale Rückgrat haben mit offensichtlich einem großen Interesse, weil es werden immer mehr internationale Chapters. Auch wenn du schon gesagt hast, dass es wichtig ist, dass wir die alle auf ein gewisses Niveau hieven, dass wir die dahin bekommen, dass die genauso welche Erfolgsgeschichten schreiben können. Aber wohin geht das in Zukunft? Natürlich eingedenk auch dieser ganzen anderen technischen Entwicklung. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen, dass es trotzdem noch den Bedarf, die Notwendigkeit gibt, dass wir unsere Arbeit weitermachen. Aber wo endet das Ganze? Wo geht das weiterhin, diese Reise? Also wenn du jetzt mal überlegst, sagen wir mal 5 Jahre in die Zukunft, das ist nicht furchtbar weit. Aber was wären die wichtigen Impulse, die wir jetzt hier als Building Smart International und auch gerne auf deutscher, nationaler Ebene, die wir jetzt ganz dringend setzen müssen. Was wäre deine Empfehlung?
Ja, also ich glaube, dass wir gut daran tun, Building Smart International weiter zu stärken. Ich glaube fast, dass wir da momentan ein bisschen so ein retardierendes Moment haben. Und ich glaube, da müssen wir drüber wegkommen. Und hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass wir, also insbesondere Chapter, die eben sehr erfolgreich sind, dass die natürlich auch genügend zu Hause mit sich selbst zu tun haben. Aber ich glaube, darüber muss man nachdenken. Ja, es hat sich ja gerade auch nochmal was getan im Board von Building Smart International. Es ist Alfred Waschel zum Chairman geworden. Mal ein nicht-englischsprachiger, was, glaube ich, auch ganz gut tut, diesen internationalen Gedanken voranzutreiben, dass eben nicht nur englische Muttersprachler, sage ich mal, die führende oder das maßgebliche Wort in Building Smart haben. Also ich glaube, diesen Community-Gedanken und was mir eben besonders auch gefällt, ist das deutsche Schlagwort, das BIM-Kompetenznetzwerk. Das ist wirklich etwas, was wir hegen und pflegen müssen. Gleichzeitig müssen wir immer im engen Austausch mit den technisch orientierten Menschen sein. Ich glaube, wir müssen eine gute Balance halten zwischen dem, was aus Forschungssicht möglich ist und das, was industriell leistbar ist. Denn wenn man heutzutage sich überlegt, warum sind digitale Zwillinge nicht schon überall und durchgängig eingesetzt, sind es natürlich eine ganze Reihe von Gründen wie Datenschutz, Privacy, was ist der Aufwand, was ist der Nutzen, was haben wir schon alles an vorhandenen Daten und Programmen, mit denen wir leben. Also wenn ich ein großes Unternehmen habe, wo die verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Fachanwendungen ihren Bestand organisieren, muss das so ein digitale Zwillinge dann plötzlich mit all diesen Daten arbeiten können. Ich glaube auch bei diesem Thema der Datenintegration, dass wir da noch sehr, sehr viel machen müssen. Da glaube ich auch, dass wir mithilfe der Möglichkeiten der neuronalen Netze, um das jetzt mal nicht nur als KI so sauber wahrzunehmen, sondern da diesen speziellen Aspekt der neuronalen Netze, ich glaube, die können uns noch sehr gut helfen, dass wir die Zuordnung von bestehenden Datenstrukturen automatisieren können. Und ich glaube, in diesen Gebieten, da müssen wir drüber nachdenken. Wir verwenden ja IFC oder auch IDS, all das, was wir machen, ist ja immer noch sehr stark aus dem Gedanken des Datenaustausches getrieben. Wir sind also noch lange nicht bei der Datenintegration oder beim Data Sharing. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken, was das bedeutet. Und man muss mit in der Industrie drüber sprechen. Und das ist im Gegensatz zu vor 30 Jahren, haben wir den großen Unterschied, dass heutzutage ja die Industrie digital wesentlich weiter geschult ist und schon ganz anders denkt als vor 30 Jahren. Dass man also mit den Leuten darüber spricht, was seid ihr bereit mitzugehen? Wie weit seid ihr überhaupt aus unternehmerischer Sicht gewillt, Daten mit anderen zu teilen? Oder wenn ihr Daten teilt, welche Bedürfnisse habt ihr dabei? Und wenn man das einigermaßen sicher weiß, wie weit die Industrie da mitgehen würde, dass man dann entsprechend die technischen Grundlagen dafür schafft. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Punkt. Das war, glaube ich, auch früher gar nicht anders möglich. Die technisch orientierten Leute mussten immer erst vorpreschen und dann sind die anderen nachgezogen und haben gesagt, ja, dann machen wir mit, dann machen wir nicht mit. Ich glaube, dass wir heutzutage in der guten Situation sind, dass wir aufgrund der verbreiteten Kompetenz, Datenkompetenz oder IT-Kompetenz in der Lage sind, mit Unternehmen schon im Vorgriff über Dinge zu sprechen, wo es hingehen kann. Und eben im Vorgriff ihre Bereitschaft abrufen können, wie weit sie mitgehen und dann entsprechend die Technologie dazu entwickeln können, die man dazu braucht. Und was wiederum zeigt, dass es genau die Stärke von Building Smart eigentlich sein muss, ist das Zusammenspiel aus der Industriesicht, aus der Anwendungssicht und aus der technischen Sicht, die man unterstützenden technischen Sicht, die man benötigt.
Bedeutet ja auch, dass sich so ein bisschen die Rollen dann gegebenenfalls verändern, verschieben, weil es bedeutet, wir sind ja jetzt dann, wenn wir jetzt mit einem ganzen Bauunternehmen oder sowas sprechen, die haben jetzt mittlerweile IT-Kompetenz, die können auch selber entwickeln, was bedeutet, die gehen jetzt auch gegebenenfalls in eine ganz andere Rolle, weil sie ja auch dann vielleicht Teil einer solchen Implementer Support Group dann sein sollten, um da eigentlich auch kräftig mitzuentwickeln.
Ich meine, gerade wenn man in diesen Bereich der Datenzuordnung geht, ist es natürlich, und da sind wir beim Thema Datenschutz, Privacy, Vertrauen und so weiter, wo hält man diese, würde man das halten, so eine Datenzuordnungsplattform? Und da sehe ich durchaus eine Rolle für Building Smart, dass Building Smart treuhändisch so eine Datenzuordnungsplattform betreuen würde. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, wir hatten auch in einer der letzten Folgen mit Jörn Plönnings zum Thema künstliche Intelligenz den Gedanken dieser Datengenossenschaft. Der ist ja auch jetzt nicht komplett neu, aber die Idee tatsächlich, dass man Daten als gemeinsame Infrastruktur versteht. Natürlich jetzt nicht, wenn es dann irgendwelche Unternehmensgeheimnisse oder sonst irgendetwas geht, sondern tatsächlich rund um ein Bauwerk haben halt eben bestimmte Daten halt eben nun mal ihren Stellenwert, gleichbedeutend für alle Beteiligten, sei es während Planung, Ausführung, aber natürlich dann halt eben auch im Betrieb. Und warum sollte man da einen riesen Heckmeck und einen riesen Wettbewerb drumherum machen? Vielleicht kann man sich ja auch darauf einigen, dass man diese Dinge tatsächlich halt eben auch untereinander teilt und dann gegenseitig davon natürlich auch profitieren kann. Das würde jetzt natürlich noch mal ein bisschen anderen Aspekt reinbringen, aber auch diese Zuordnung, von der du gerade sprichst, das wäre ja ein ähnlicher Gedanke, mal an anderer Ebene quasi dieser Genossenschaft. Aber du würdest sagen, in diese Richtung kann Building Smart durchaus als Organisation gehen. Wäre das dann Building Smart als e.V. oder wäre das dann, weiß ich nicht, noch mal ein anderer Teilbereich von Building Smart? Wäre das vielleicht auch was für die internationale Ebene?
Ja, also ich glaube, dass es keinen Sinn machen würde, sowas nur in Deutschland alleine zu machen. Das wäre sicher etwas, was man mit Building Smart International zusammen machen muss. Ich glaube, dass Building Smart International dann alleine vielleicht dann damit auch überfordert wäre. Es braucht dann wahrscheinlich irgendwo, wie das ja in vielen Entwicklungen bei Building Smart war, irgendwo ein Chapter oder eine Gruppe von Leuten, die das dann wirklich vorantreiben. Ich meine, ich glaube, die Frage dieser Daten, dieses Data Sharings oder dass man eben gemeinsam Daten irgendwo hostet und nutzt, der kritische Punkt, glaube ich, ist immer, wie viel unmittelbaren Nutzen man aus den Sachen zieht. Es gab ja auch schon immer wieder Ansätze, dass man zum Beispiel Kalkulationsdaten gemeinsam irgendwo beherbergt und dann eben praktisch eine bessere Grundlage für Kalkulationen hat. Und ich glaube, je mehr man aus solchen Datenhaltungen unmittelbaren Unternehmensnutzen zieht, desto größer die Scheu, das Ganze auch gemeinsam zu teilen. Je mehr das, sag ich mal, jetzt keinen unmittelbaren Vorteil im täglichen Wettbewerb bringt und mehr eben in Richtung Infrastruktur geht, dass insgesamt die Prozesse einfacher laufen, desto größer, glaube ich, die Bereitschaft, dass man das dann auch gemeinsam tut und dass man dann auch Daten anonymisiert natürlich dafür zur Verfügung stellt.
Das ist doch ein schöner Schlussgedanke im Sinne von weiterhin sehr viel innovative Gedanken, die alle spannende Felder auftun für die Zukunft von Building Smart. Nicht nur national, sondern international. Lieber Rasso, wir sind jetzt im Schweinsgalopp einmal durch quasi 3 Jahrzehnte durchgejagt mit unterschiedlichsten Aspekten, was war, wie es zustande gekommen ist, aber jetzt am Ende auch nochmal, in welche Richtung es gehen darf. In diesem Sinne, Rasso, vielen Dank, dass du uns einmal mitgenommen hast. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann spätestens im September beim Summit in Berlin.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich komme sehr gerne nach Berlin und hoffe, da möglichst viele wiederzutreffen und wiederzusehen.
So, also das auch nochmal ein kleiner Appell an alle, die auch nochmal Rasso persönlich treffen wollen im September, unser Berlin Summit vom 22. bis zum 24. im Hotel Titanic in Berlin. Aber an dieser Stelle sind wir am Ende mit unserem Gespräch und es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Und ansonsten auch gerne nochmal zum Berlin Summit auf buildingsmart.de vorbeischauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.